Hallo und herzlich willkommen zu Blick ins Kontextfenster. Heute spreche ich mit Philip Fox, einem der Mitautoren des Szenariopapiers Europe 2031, in dem ein sehr düsteres Bild aufgezeigt wird, wie Europa tatsächlich im internationalen KI-Wettbewerb abgehängt werden könnte. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Philipp. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute das Interview mit mir zu führen. Ich habe Europe 2031, das Szenario, was ihr veröffentlicht habt, wo du einer der Mitautoren bist, habe ich, glaube ich, frisch am Erscheinungstag gesehen, ist in meiner Timeline auf Twitter aufgeploppt. Ich habe das aufgesaugt und habe gesagt, da müssen wir einen mindestens von den Autoren vor die Kamera bekommen. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Aber erzähl doch mal erstmal ein bisschen was über dich, über deinen Hintergrund und dann sprechen wir darüber, wie es zu diesem Szenario gekommen ist.
Ja, hi Tommy, vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 3 Jahren an KI-Politik mit Fokus auf Deutschland und Europa. Bin Teil des Kira Center. Wir sind ein Think Tank hier in Berlin, die die Bundesregierung und die Europäische Kommission beraten zu allem, was so mit Frontier AI zu tun hat, also den leistungsstärksten Modellen, die gerade vor allem in den USA, teilweise auch aus China veröffentlicht werden. Und Europe 2031 ist ein fiktives Szenario darüber, was mit Europa passieren wird, wenn wir das Thema KI nicht jetzt als eine der höchsten politischen Prioritäten ernst nehmen. Und wir haben dieses Szenario geschrieben, weil viele von uns häufig in den USA im Silicon Valley sind und dort mit den Leuten sprechen, die also direkt an der Frontier dran sind. Und wir da immer wieder dieselbe Frage gestellt bekommen haben: Warum seid ihr eigentlich noch in Europa und arbeitet euch an diesem Kontinent ab? Die Leute verstehen es dadurch einfach nicht und das ist doch einfach eine verlorene Sache. Und diese Reaktion hat uns halt so sehr beschäftigt, weil wir einerseits den Blick auf die Technologie teilen und glauben, dass die Leute in Kalifornien einfach recht damit haben, mit dem, was sie so in den nächsten Jahren an technologischen Entwicklung erwarten. Aber was wir nicht teilen, ist diese Idee, dass Europa da völlig verloren ist und gar nichts mehr machen kann. Und deswegen haben wir dieses Szenario geschrieben, in dem wir ja einfach so einen gewissen Wake-up-Call unterbringen müssen, was denn passiert, wenn wir jetzt nicht total ambitioniert das Ruder rumreißen.
Ja, und ich muss sagen, ich habe mir das tatsächlich angehört. Ihr habt ja auch eine Audioversion veröffentlicht. Das Ganze ist auch in verschiedenen Sprachen verfügbar. Und ich hatte tatsächlich am Anfang echt Gänsehaut bekommen, weil ihr das, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, sehr, sehr gut aufgearbeitet habt. Und ich habe mich gefühlt, als wäre das so eine Zusammenfassung auch meiner letzten 3 Jahre, weil ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftige und auch wirklich mitbekomme, was im Silicon Valley und in San Francisco und Co. alles so passiert. Das ist super akkurat. Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo ihr sozusagen das jetzt verlasst, wo ihr in die Zukunft blickt, wo das Ganze weiterläuft. Und das geht aber in dem gleichen Stil weiter. Und ich habe mich auch die ganze Zeit beim Hören wiedergefunden und gesagt, okay, das ist exakt das, was ich auch immer den ganzen Unternehmen sage, was ich allen Leuten, mit denen ich spreche, immer wieder sage, nämlich die Technologie wird häufig stark unterschätzt. Ich bin auch ganz bei dir, wie du gesagt hast, dass ich glaube, dass sie die Weiterentwicklung echt rasant voranschreiten wird. Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft gucken, aber was sind so die Punkte, die dich davon überzeugt haben, dass du sagst, ja, also technologisch haben die im Silicon Valley definitiv recht?
Also ich verfolge diesen Bereich jetzt seit einigen Jahren und versuche einfach immer so sehr darauf zu schauen, was für Prognosen machen die Leute darüber, was in den nächsten 1-2 Jahren so passiert wird und welche Prognosen treten dann wirklich ein. Und die Leute, die da einen guten Track Record haben, bestimmte Trends frühzeitig kommen zu sehen und zu antizipieren, auf die versuche ich zu setzen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es eigentlich seit dem Release von ChatGPT total robuste, exponentielle Trends gibt in verschiedenen Bereichen der KI-Entwicklung. Also die Rechenleistung, die man verwendet, um Modelle zu trainieren, steigt exponentiell. Die Umsätze der führenden Unternehmen wie OpenAI und Anthropic steigen exponentiell. Die Fähigkeiten von KI-Modellen, wenn man sie anhand von Benchmarks misst, steigen exponentiell. Und wie du gesagt hast, niemand von uns hat eine Glaskugel. Und natürlich kann es sein, dass diese Trends, die jetzt die letzten 3, 4 Jahre intakt waren, dass die morgen zusammenbrechen. Klar, sowas kann niemand ausschließen. Aber ich glaube, der Default Case ist ja, dass diese Trends, die jetzt so lange robust sind, genauso weitergehen. Und die Leute, die einfach das geglaubt haben und die Trends immer in die Zukunft extrapoliert haben, die haben halt so den besten Track Record, bestimmte Sachen kommen zu sehen, auch auf der politischen Ebene. Du hast es gesagt, wir haben Anfang Juni dieses Szenario veröffentlicht. Und eine Vorhersage, die wir da drin hatten, ist, dass die USA und China irgendwann Europa den Zugang zu den besten Modellen nehmen werden, weil zum einen Rechenkapazität immer knapper wird und man dann eher die Kunden in den eigenen Ländern priorisiert und weil KI immer mehr zu einem Thema der nationalen Sicherheit wird, das Missbrauchspotenzial steigt und eine US-Regierung oder auch eine chinesische Regierung irgendwann sagen wird, das können wir gar nicht mehr mit allen so teilen. Und nachdem wir das Szenario veröffentlicht haben, ist ja 2 Tage später auf US-Ebene genau das passiert, als sie den Zugang zu Mythos und Fable geschlossen haben. Und jetzt hatten wir gestern zumindest Berichte darüber, dass die chinesische Regierung darüber nachdenkt, ihren eigenen Modellen dasselbe zu machen. Das ist jetzt noch so ein bisschen noch nicht verifiziert, aber da kann man ganz schön sehen, dass es eben bestimmte Leute irgendwie schon in der Lage sind, solche Trends auch frühzeitig kommen zu sehen. Und ich glaube, da müssen wir halt politisch mehr hinkommen, dass wir nicht von Sachen immer überrollt werden und dann verlieren wir auf einmal den Zugang zum neuesten Anthropic-Modell und dann werden alle in der Bundesregierung und in der Europäischen Kommission total nervös und fragen sich, was machen wir jetzt? Und dabei hat es aber Leute gegeben, die das vorher schon eigentlich genauso prognostiziert haben.
Ja, das ist, glaube ich, für viele Leute, die sich gar nicht so sehr intensiv damit beschäftigt haben, doch schon ein Weckruf gewesen, dass jetzt politisch da eingegriffen wurde. Und ich glaube tatsächlich oder habe die Hoffnung, dass das zumindest das Ganze jetzt erstmal nochmal weiter befeuert. Ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich gerade dadurch jetzt auch nochmal deutlich ernster genommen. Ist es richtig?
Ja, also das ist schon so, dass uns das natürlich jetzt wahnsinnig geholfen hat, dass einige der Sachen, die wir da an die Wand gemalt haben, dann auch so eingetroffen sind. Und wir freuen uns einfach darüber, die Resonanz, die wir für dieses Szenario jetzt bekommen haben, dass wirklich anfängt, so an den Küchentischen der Republik, wo einfach über dieses Thema gesprochen wird, aber bis in höchste Regierungskreise in verschiedenen europäischen Ländern. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie wichtig das war, dieses Format eines so sehr greifbaren bildlichen Szenarios zu wählen, weil wir auch oft die Frage gestellt bekommen haben, naja, also warum schreibt ihr nicht einfach eine technische Analyse basierend auf Daten und so, sondern warum muss das so ein Szenario sein? Und die Antwort ist, diese technischen Analysen, die haben wir alle im Team jetzt seit 3 Jahren geschrieben, aber man dringt damit einfach nicht so durch. Und deswegen haben wir jetzt dieses andere Format gewählt. Und es ist auch schon so, dass man, glaube ich, auch in Deutschland jetzt mittlerweile viele Leute dazu bekommt, irgendwie zu sagen, ja, natürlich KI ist eine jetzt der wichtigsten oder die wichtigste Technologie unserer Zeit. Aber dann haben Leute, glaube ich, so sehr unterschiedliche Bilder im Kopf, was das dann wiederum heißt. Und für die einen ist das dann sowas wie, naja, so ein Smartphone-Moment oder so, irgendwie so ein neues Gadget, das so ein paar Sachen verändern wird, ne? Und für andere ist es eher so, das ist eine Technologie, die eigentlich genauso wie Elektrizität eigentlich allem, was wir in Zukunft machen werden, zugrunde legen wird. Und diese Analogie finde ich persönlich immer ganz hilfreich, weil wenn man sich irgendwie damals eine Nation vorstellt, die bei Elektrizität gesagt hätte, das machen wir jetzt nicht mit, weil wir das aus welchen Gründen auch immer nicht wollen und dafür steigen wir dann bei der nächsten Technologie, die kommt, da steigen wir dann wieder ein oder so und da ist es völlig klar, das funktioniert nicht bei Technologien, die jedem ökonomischen Prozess, jedem Forschungsprozess, allem zugrunde liegen werden. Das muss man einfach mitmachen oder man landet dann auf genau dem geopolitischen Abstellgleis, das wir in dem Szenario beschreiben.
Ja, also diese Analogie verwende ich tatsächlich auch sehr häufig und finde sie sehr passend. Sage ich immer scherzhaft, man hat irgendwann seine Stromrechnung, seine Gasrechnung und seine KI-Rechnung dann am Ende des Monats, weil ich das für sehr realistisch halte. Und es gibt da wirklich viele verschiedene Analysen. Ein Umstand, der häufig auch eingebracht wird in dem Zusammenhang, ist ja das sogenannte Jevons Paradox, dass quasi die Nachfrage steigt, auch wenn die Systeme besser werden, wenn die Systeme effizienter werden, weil einfach immer mehr Use Cases erschlossen werden. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr mit eurem Szenario auch insofern verdeutlicht, als dass man die Schere sehr schön sehen kann, die auseinandergeht zwischen dem Ausbau der Datencenter zum Beispiel in den USA, in China und in Europa. Und wenn man sich dann die Frage vor Augen führt, okay, wenn der Bedarf steigt, wenn die Modelle immer größer werden, die trainiert werden sollen, weil sich einfach zeigt, die Modelle werden dann immer besser, wo soll das in Europa dann überhaupt noch stattfinden können?
Ja, und ich glaube, das ist so ein gutes Beispiel für die unbequemen Wahrheiten, denen wir in Europa nicht so ins Auge blicken wollen. Weil KI ist einfach eine Kapitalschlacht und es ist das größte Infrastrukturwettrennen, das wir in der Geschichte gesehen haben. Also die US-Hyperscaler alleine werden nächstes Jahr wahrscheinlich 1 Billion Euro in KI-Infrastruktur investieren. Und wir in Europa neigen jetzt dazu, uns dann so Geschichten zu erzählen wie, naja, vielleicht können wir ja Modelle trainieren, die dann in der Performance genauso gut oder ähnlich gut sind, aber mit viel, viel weniger Ressourcen, wie das ja damals irgendwie DeepSeek gemacht hat. Und dann sind wir so clever und agil und kommen dann auch zu der Frontier, aber mit viel weniger Kapitalaufwand, viel weniger Rechenkapazität. Und ich würde wahnsinnig gerne in einer Welt leben, in der das möglich wäre. Aber alle technologischen Trends weisen halt in die andere Richtung. Und ich glaube, die bittere Wahrheit ist, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder man partizipiert halt an diesem Kapitalrennen oder man sagt, man will das nicht. Und da gibt es bestimmt auch gute Gründe, warum man da vielleicht nicht so mitrennen will. Aber dann muss man sozusagen jemand anderen finden, wie jetzt die USA, die dieses Kapitalrennen mitgehen und sich mit denen so gut stellen und eine strategische Partnerschaft eingehen, dass man dann an den Top-Modellen, die trainieren, dass man dazu sicheren Zugang hat. Aber wir müssen so ein bisschen in Europa davon wegkommen, immer noch so eine dritte Option zu sehen, bei der wir dann so das Beste aus allen Welten bekommen, obwohl das in Wirklichkeit einfach eher so eine, ja, man muss es so klar sagen, Märchenerzählung ist, die sozusagen nicht akzeptiert, dass wir jetzt gerade einfach so weit hinterher sind, dass jede Strategie, die uns jetzt noch offen steht, eine ist, die ziemlich unschöne Trade-offs auch einfach mit sich bringt.
Wie realistisch wäre denn der Weg, zu sagen, wir investieren alles, was wir können, bauen Datencenter auf, versuchen genauso große Modelle zu trainieren? Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist einfach fast unmöglich, dass wir da noch aufholen können.
Also über diese Frage denke ich gerade sehr intensiv nach und ich kann da so ein Set an Optionen anbieten. Also das eine ist zu sagen, KI als Technologie ist so relevant und die USA als Partner so unzuverlässig, dass wir uns nicht darauf verlassen können, deren Sachen mitzunutzen. Also dann müssen wir es selber bauen. Aber der politische Wille, den man bräuchte, um das möglich zu machen, der ist wirklich unvorstellbar groß. Also angefangen von den Investitionen, die man dafür bräuchte. Also da reden wir über wahrscheinlich 2 Billionen Euro aufwärts. Also das wäre so, ja, eins der größten Schuldenprogramme, die wir je gemacht haben. Das kann auch sowieso Deutschland nicht alleine machen. Da bräuchte man eine Allianz an sogenannten Middle Powers. Da müsste man über Europa das poolen, auch noch irgendwie Kanada, Australien, Japan mit reinnehmen. Und das Problem der Finanzierung, das ist noch das Geringste, weil, sagen, wenn der politische Wille da wäre, dann könnte man das über öffentliche Verschuldung einfach machen, weil man sagt, das ist eine Priorität, eine Frage der nationalen Sicherheit. Wir müssen das jetzt tun. Aber dann sozusagen immer noch die Frage, wie kriegt man denn die Talente, die ja gerade in den USA direkt an der Frontier arbeiten, dazu, jetzt nach Europa zurückzukommen und erstmal sozusagen zurückzufallen 2 Jahre und hier an so einem Moonshot zu arbeiten, bei dem man dann auch nicht weiß, ob er funktioniert, weil wir sehen das ja ganz schön gerade in den USA, dass selbst Unternehmen wie Meta, SpaceX und mittlerweile auch Google DeepMind wahnsinnig Probleme haben, noch den Anschluss zu halten an OpenAI und Anthropic, weil wir ja mittlerweile auch im Regime der, was man rekursive Selbstverbesserung nennt, also KI-Systeme, die dabei helfen, die nächstbessere Generation von KI-Systemen zu entwickeln und so weiter. Und in diesem Selbstverbesserungsregime, da habe ich halt so eine Art Zinseszinseffekt in der Forschung, dass diejenigen, die schon die besten KI-Systeme haben, dann auch besser in der Lage sind, die nächstbessere Generation zu trainieren und so weiter. Und da ist sozusagen, selbst wenn man das jetzt mit maximalem politischen Willen versucht, nicht ausgemacht, dass das funktionieren kann. Ich sehe aber auch den Case dafür zu sagen, wenn man so sehr mit dem Rücken zur Wand steht wie wir, dann muss man auch Sachen versuchen, wo man irgendwie nur so eine kleine Chance hat, dass das Ganze funktioniert. Also sagen, das können wir machen, aber da müssen wir als Gesellschaft einfach brutal ehrlich mit uns sein, was das kostet, finanziell an Ressourcen. Und wenn wir nicht bereit sind, diesen Schritt zu gehen, dann sollten wir es lieber gar nicht machen, weil das dann so halbherzig zu versuchen, um dann in 3 Jahren zu merken, es hat nicht funktioniert, ich glaube, dann stehen wir noch schlechter da. Und wenn wir sagen, aus welchen Gründen auch immer, dieses Projekt nicht eingehen wollen, dann ist eben die zweite Alternative, das, was wir in Europe 2031 ja auch so ein bisschen beschreiben, dass wir einfach eine strategische Partnerschaft mit der führenden KI-Superpower, also den USA, gerade eingehen und diese Partnerschaft so robust machen, dass man uns nicht einfach wieder ausboten kann, wie wir das jetzt gerade mit den Restriktionen rund um Fable und Mythos sehen. Und dahin kommt man, indem wir die Chokepoints oder Flaschenhälse, die wir jetzt schon in der KI-Lieferkette kontrollieren, also gibt es Unternehmen wie ASML in den Niederlanden oder Zeiss und Trumpf in Deutschland, die Monopolstellung haben und ohne die diese gesamte KI-Lieferkette zusammenbrechen würde. Und das sind europäische Unternehmen. Und diese Flaschenhälse kann man jetzt nutzen, um zu sagen, liebe USA, eure ganze KI-Industrie gibt's ja nur, weil am Ende einige europäische Unternehmen die notwendige Technologie dafür liefern. Und deswegen wollen wir gerne sicheren Zugriff zu den Modellen, die ihr dann auf den Chips trainieren, die es nur aufgrund dieser europäischen Unternehmen gibt. Und das kann man jetzt noch in anderen Bereichen machen. Man kann zum Beispiel auch Teile der US-amerikanischen Recheninfrastruktur auf europäischen Boden holen. Und das ist dann eben viel besser, als wenn die Rechenzentren in Texas oder Nevada stehen, wo sie unter anderem mit dreckigem Strom betrieben werden, aber wo wir vor allem gar keinen Zugriff oder sozusagen keine Möglichkeit haben zu entscheiden, was mit diesen Rechenzentren passiert, was darauf läuft. Aber in dem Moment, wo das in Europa steht, ist es unter unserer physischen Kontrolle. Und dann kann man eben sagen, ein US-amerikanisches KI-Unternehmen hat jetzt ein paar Dutzend Milliarden investiert, um so ein Rechenzentrum in zum Beispiel Deutschland zu bauen. Und dann kann man in den Vertrag ja reinschreiben, dass wir dadurch vertraglich gesicherten Zugang zu den Frontier-Modellen bekommen, die auf diesem Rechenzentrum laufen. Und weil das Unternehmen ja so viel in Deutschland investiert hat, dann hat es einen ziemlich großen Anreiz, dass diese Rechenzentrum weiter am Strom bleiben, weiter betrieben werden. Und da haben wir dann sozusagen den Finger drauf. Und da gibt es also verschiedene Dinge, die man machen kann, um eine Situation herzustellen, wo die USA von Europa eigentlich genauso abhängig ist wie andersrum. Und das ist dann die andere Alternative, die man wählen kann.
Ja, also du hast ja auch schon angesprochen, das Thema Energie spielt ja auch eine große Rolle. Also nicht nur rein Datencenter, also auch da haben wir abseits von ASML, Zeiss, Trumpf, glaube ich, auch schon Unternehmen, die da mitspielen können. Das könnten wir natürlich versuchen auszubauen, dass wir sagen können, die Ausrüster der Datencenter, alles, was jetzt keine Chips sind, da können wir versuchen, uns nochmal stärker aufzustellen. Genau das ganze Thema Energiesektor, da stehen wir ja jetzt auch nicht notwendigerweise schlecht da. Ich glaube, Siemens hat jetzt auch Umsatzrekorde gemacht in dem Bereich. Und das sind so meine Hoffnungspunkte, die ich auch immer dann wieder aufzähle. Aber ich glaube, das alleine reicht insofern nicht aus, als dass man natürlich in allen Layern versuchen muss, irgendwie aktiv zu sein. Und ich finde, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wenn wir bei den riesigen Modellen zumindest im Training nicht mithalten können, was haben wir da trotzdem für Alternativen, um zu sagen, okay, wir kommen nie in die Situation, dass wir komplett abgekapselt sind. Du hast es schön aufgezeigt, wenn man das vertraglich zusichert, wenn man die Datencenter nach Europa holt, das sind gute Strategien. Aber irgendwann kann dann ja trotzdem der Punkt kommen, dass der Nachschub einfach nicht mehr da ist und die Modelle, die dann trainiert werden, einfach uns nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Wie siehst du das?
Ja, also das ist das Risiko, das man bei dieser Strategie eingeht, dass diese Partnerschaft, egal wie eng man jetzt versucht, USA und Europa zu verzahnen, dass man am Ende trotzdem nicht genug Leverage, nicht genug Verhandlungsmasse aufbaut, um am Ende nicht doch ausgebotet zu werden. Und ich glaube, man kann schon in relativ viele dieser Layer, die du genannt hast, reingehen. Also wenn man das einfach so mal aufzählt, dann hat man irgendwie die Frontier-Modelle, die sind aber abhängig von Rechenzentren, für die braucht man Chips, für die braucht man Energie, um sie zu betreiben. Und wir sind bei den Maschinen, die man braucht, um diese Chips herzustellen. Da haben wir, wie gesagt, so Monopolstellungen. Bei der Energie ist es auch so, dass es ja die nordischen Länder gibt, Kanada, Australien, Frankreich mit Nuklearenergie, wo man auch sehr viel Kapazitäten noch hat, um neue Rechenzentren zu bauen. Und das sind dann eben auch oft Länder, wo der Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz auch deutlich höher ist als in den USA. Also auch aus der Perspektive ist es irgendwie besser, wenn das in Europa entsteht. Das Problem ist so, diese Deals mit den USA, die muss man halt jetzt machen, weil die US-Unternehmen sind natürlich jetzt schon gerade dabei. Also das ist so eine krasse Dringlichkeit für die, mehr Rechenleistungen ans Netz zu bekommen, weil sie nur dann ihr exponentielles Umsatzwachstum aufrechterhalten können. Das heißt, die reden gerade mit verschiedenen Ländern, um genau solche Deals zu machen. Und wir in Deutschland sind halt immer noch total träge und glauben dann, ja, vielleicht kommt es ja doch nicht alles so schlimm und wir warten erstmal ab. Und dann gibt es ja immer noch ein paar Leute, die sagen, ja, vielleicht ist KI doch eine Blase und dann investieren wir mal lieber nichts. Und während wir diese Diskussion führen, ob das nicht am Ende alles eine Blase ist, die nächste Woche platzt, machen andere Länder halt diese Deals mit den USA. Und wenn die einmal gemacht sind, dann brauchen wir in einem Jahr dann auch nicht mehr anzukommen, weil dann sind diese Sachen einfach unter Dach und Fach. Und da müssen wir so ein bisschen, also ich verstehe das total, wenn ich jetzt ein politischer Entscheider bin, dass da Leute verschiedene Szenarien vertreten und die einen sagen irgendwie KI ist eine Grundlagentechnologie wie Elektrizität und die anderen sagen, nee, ist nicht so. Und da muss ich so ein bisschen schauen, auf wen höre ich jetzt. Aber wir werden nie an den Punkt kommen, wo sich jetzt alle Fachleute zu 100% einig sind, wie die nächsten 3 Jahre aussehen. Das heißt, irgendwo muss ich, wenn ich politische Verantwortung habe, dann eine Entscheidung treffen, welche von den Szenarien, die verschiedene Leute jetzt aufgemalt haben, halte ich für am plausibelsten und wer sind die Leute, die mir da einfach am glaubwürdigsten erscheinen und da muss ich irgendwo eine Wette eingehen und ich glaube, das Szenario, das wir in Europe 2031 beschreiben, also wenn das irgendwie auf diese Weise sich jetzt entwickelt die nächsten Jahre und wir nicht darauf vorbereitet sind, dann sind die Kosten davon also immens. Und dann kann es passieren, dass wir sozusagen unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere Souveränität, unsere Sicherheit auf eine Art verlieren, wo wir dann auch einfach nicht mehr drankommen, weil das Fenster, in dem wir noch hätten handeln können, dann einfach zu ist. Und ich glaube, das hat halt mehr Dringlichkeit, als jetzt zu sagen, ja, vielleicht gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass diese Blase dann doch platzt. Aber wenn das passiert, dann würde ich sagen, ja, super. Also dann haben wir ja erstmal die Möglichkeit, dann vielleicht doch nochmal auf eine andere Weise uns an die irgendwie KI-Spitze vorzuarbeiten. Aber was ist mit den Szenarien, wo es eben doch so passiert wie in Europe 2031 und alle Trends weisen ja gerade darauf hin, dass genau das passiert und die Sachen, die wir beschrieben haben in dem Szenario, eher am konservativen Ende dessen sind. Also sowas wie die Access Restrictions rund um die Anthropic-Modelle. Das war ja was wir irgendwie für so 2029 im Szenario drin hatten. Und jetzt ist es aber 2026 schon passiert. Das heißt, die Realität holt einen eigentlich gerade schneller ein, als man so hypothetische Szenarien schreiben kann.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass man halt in mehreren Szenarien natürlich denkt. Also das, glaube ich, sollte man, wenn man sich breit aufstellen möchte, immer tun. Ich vom Bauchgefühl her bin komplett bei euch und halte das Szenario tatsächlich für sehr wahrscheinlich. Ich höre mir aber auch immer sehr gegenteilige Meinungen an, einfach um dieses ganze Spektrum abzudecken. Und du hattest es schon erwähnt, es gibt Leute, die sagen, das ist eine Blase. Da finde ich es immer wichtig, erstmal zu unterscheiden, okay, geht es jetzt um diesen finanziellen Aspekt, dass da vielleicht dann irgendwann mal ein Einbruch stattfindet, oder geht es jetzt darum, dass die Technologie auch überhyped ist? Das sehe ich tatsächlich sehr, sehr kritisch, weil ich nutze die Technologie selber jeden Tag sehr intensiv und habe auch die Entwicklungsgeschwindigkeit am eigenen Leib erfahren. Aber wie du gesagt hast, das finde ich ist der ganz spannende Punkt. Denn euer Szenario, wenn wir uns das Szenario vornehmen und da jetzt loslaufen, haben wir was wirklich dann zu verlieren, in dem Sinne, dass wir sagen, oh, hätten wir es doch besser nicht gemacht? Weil ich persönlich halte Abwarten tatsächlich aktuell für die allerschlechteste Strategie.
Ja, also das sehe ich genauso. Also wenn wir jetzt Rechenkapazitäten aufbauen, was wir unbedingt in Europa machen sollten, also wir schlagen ja vor, so eigentlich mindestens 20% der globalen KI-Rechenkapazität auf europäischen Boden zu holen bis 2030. Wenn sich jetzt herausstellt, dass der sagen exponentielle Trend in der KI-Entwicklung, wie wir ihn jetzt die letzten 4 Jahre gesehen haben, dass er sich jetzt doch ein bisschen verlangsamt, dann ist es ja nicht so, dass diese Rechenzentren dann, dass man für die keine Verwendung hat. Also dann können wir die ja benutzen, um dann irgendwie an alternativen KI-Paradigmen zu forschen. Und dann sind wir in der Top-Position, um da dann führend zu werden. Wir können das verwenden, um KI viel stärker, als das jetzt gerade der Fall ist, in die Industrie zu integrieren. Man kann, also heute ja schon, haben wir so einen krassen Mangel an Rechenkapazität. Es gibt da so schöne Zahlen von Epoch AI, das ist so das renommierteste Forschungsinstitut, was Hardware-Trends angeht. Und die haben geschätzt, dass das Angebot an Rechenkapazität verdreifacht sich gerade jedes Jahr, während die Nachfrage sich aber verzehnfacht. Das heißt, wir haben einen totalen Nachfrageüberhang. Und wenn man jetzt einfach nur die Modelle, die wir heute haben, mit den Fähigkeiten, die jetzt so einfrieren würde, und man würde einfach das in alle Bereiche der Wirtschaft integrieren, was ja auch so ein Prozess ist, der irgendwie Zeit braucht, da muss man bestimmte Sachen in den Unternehmen irgendwie umstrukturieren. So allein das zu machen, würde wahnsinnig viel mehr Rechenkapazität brauchen, als wir heute in Europa haben. Das heißt, diese Idee, dass so Investitionen dann irgendwie so Stranded Assets sind, die man dann gar nicht mehr braucht, also diese Gefahr sehe ich wirklich nicht, weil wie gesagt, Rechenkapazität wird genauso eine Grundlagenressource oder sowas wie kritische Infrastruktur sein, wie Elektrizität. Und da wird man einfach so sinnvolle Verwendungen für finden. Und da sieht man auch wieder halt sehr schön diesen Kontrast zu den USA. Also wir reden in Europa darüber, ob so eine europäische KI-Gigafabrik, wie sie von der EU jetzt geplant ist, ob das nicht irgendwie überdimensioniert ist. Dabei ist das ein Rechenzentrum, das selbst, wenn das jetzt heute vom Himmel fallen würde, schon 10-mal kleiner wäre als die größten Rechenzentren in den USA. Nur fällt so ein Ding ja nicht heute vom Himmel, sondern das wurde jetzt auch mehrmals wieder irgendwie nach hinten geschoben. Jetzt heißt es vielleicht 2028, vielleicht ein Jahr später. Also da passt einfach so die Skala einfach nicht zu dem, was andere Länder machen. Und da finde ich eben auch so wichtig dazu zu sagen, das sind nicht nur die USA, die diese Kapitalschlacht gerade so mitmachen. Also das sind auch Länder wie Frankreich, Japan, Südkorea, Australien, Kanada, die zum Beispiel beim Thema Rechenkapazität viel mehr hinterher sind als wir in Deutschland.
Okay, das Spannende ist ja tatsächlich, dass wir in Deutschland sehr, sehr konservativ immer an die Sachen rangehen. Aber wenn ich jetzt mit den Unternehmen spreche, habe ich das Gefühl, die Leute nutzen die Technologie ja schon. Also es ist irgendwie so eine Kluft zwischen das, was wir politisch machen oder gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich machen und dem, was die Menschen uns berichten, die einzelnen Menschen, die die Technologie nutzen. Und da habe ich tatsächlich immer sehr wenig Skepsis. Also die Leute erzählen uns, wofür das alles einsetzbar ist. Klar, man muss es jetzt nicht übertreiben und das ist jetzt auch kein Wunderwerk oder kein magischer Knopf, der jetzt alle Probleme auf einen Schlag lösen wird. Aber wie können wir denn auch aus der Gesellschaft heraus und vor allem auch aus den Unternehmen heraus, was siehst du da für Möglichkeiten, damit wir das Thema irgendwie in die richtigen Bahnen lenken können?
Also ich fange mal an, kurz was zu sagen zum öffentlichen Sektor, also die Leute, die letztlich die KI-politischen Entscheidungen in Deutschland treffen. Und da ist, glaube ich, ein großes Problem schon, dass wenn du jetzt im öffentlichen Dienst arbeitest, ist es ja total schwierig, so ein Frontier-Modell überhaupt zu benutzen, weil da gibt es irgendwie Datenschutz und Compliance und das sozusagen kann man dann auf seinem irgendwie Arbeitscomputer teilweise gar nicht verwenden. Natürlich machen die Leute dann Schattennutzung und benutzen es auf ihrem privaten Laptop und spielen das dann wieder rüber. Aber es ist schon so, dass da einfach so die Adoption, die Durchdringung im öffentlichen Sektor nicht so hoch ist und natürlich total schwierig ist, wenn du jetzt irgendwie gefragt bist, politische Entscheidungen darüber zu treffen, was man jetzt mit dieser Technologie machen soll, aber du sie in deinem Arbeitsalltag gar nicht benutzen darfst, weil es da so rechtliche Hürden gibt. Das ist so das eine Problem. In den Unternehmen ist es natürlich leichter, dann sowas zu verwenden. Ich muss aber auch ganz klar sagen, sein Grund, warum wir in Deutschland beim Thema KI immer noch so träge sind, das ist jetzt nicht nur die Bundesregierung, auf die ich da zeigen würde, sondern das sind zum ganz großen Teil auch die Unternehmen, teilweise aus verständlichen Gründen. Also wenn ich jetzt an die Industrie denke, die haben so viele akute Probleme, gerade wie Energiepreise oder Konkurrenz aus China. Also für dieses auch wahnsinnig schwer, gerade so langfristig strategisch zu denken und sich zu fragen, was passiert denn eigentlich mit meinem Geschäftsmodell in 5 oder 10 Jahren, wenn ich in den USA ein Land habe, das so technologisch einfach von uns wegzieht und die ja auch irgendwie ein großes Interesse daran haben, zum Beispiel industrielle Produktion wieder zurückzuholen in ihr eigenes Land. Und da frage ich mich schon, also wenn die sagen, dieses Ziel verfolgen mit den Top-Frontier-Modellen im Rücken, die sie mit uns dann vielleicht nicht mehr teilen. Also was ist denn dann die Zukunft von so großen deutschen Unternehmen wie Siemens oder BASF? Also ich glaube, da ist eben auch gerade noch nicht so die Bereitschaft da, sich mit solchen Szenarien zu beschäftigen. Und deswegen ist Europe 2031, also ganz klar, das ist jetzt nicht nur an die Politik gerichtet, sondern auch an die Unternehmen. Weil wenn ich mit Leuten der Bundesregierung spreche, eben auch ganz oft höre, ja, das ist ja schön und gut mit der Dringlichkeit, die sie da vermitteln, aber von unseren eigenen Unternehmen hören wir das eigentlich nicht so. Und das kann ja jetzt auch nicht unsere Aufgabe sein, irgendwie die Unternehmen jetzt so in die Zukunft zu pushen, wenn von denen selber nicht sozusagen die Dringlichkeit so vermittelt wird. Und das ist dann manchmal so ein bisschen in Deutschland auch so ein Henne-Ei-Problem, dass die Politik irgendwie auf die Unternehmen wartet, dass die irgendwie vorangehen und die Unternehmen sagen, ja, wir brauchen erstmal irgendwie von der Politik die Unterstützung und am Ende müssen es, glaube ich, da jetzt einfach beide so ein bisschen ambitionierter nach vorne gehen.
Okay, also das heißt konkret, die Unternehmen könnten da tatsächlich Druck aufbauen, indem sie das Thema erstmal auch auf die Agenda setzen, was aktuell, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zumindest in der Politik nicht so wahrgenommen wird. Wir hatten vor kurzem einmal die Situation, da wird ein Rechenzentrum hier in der Nähe bei uns tatsächlich gebaut und dann kam die Frage an die Industrie, ja, was brauchen Sie denn in Zukunft? Was schätzen Sie denn, was brauchen Sie für eine Rechenkapazität? Und auf diese Frage, da überhaupt eine Antwort zu finden, also selbst wir aus der Forschung heraus waren dann erstmal blank und haben uns auch angeguckt und gesagt, okay, ja, da müssten wir eigentlich jetzt eine Antwort drauf haben können, um auch diesen Bedarf realistisch zu antizipieren. Ich glaube, das ist eine riesige Schwierigkeit aktuell. Also man sieht diesen Ausbau der Datencenter auf der einen Seite, man verfolgt das mit, man sieht die Leistungsfähigkeit der Modelle, der KI steigen, aber gleichzeitig fällt mir als intensiver Power-User auch es super schwer zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich der Bedarf, wenn wir jetzt in Zukunft wirklich 24/7 die KI-Agenten laufen haben im Hintergrund, was machen die alles, wie kann ich das denn jetzt überhaupt abschätzen, was meine Kapazität da in Zukunft ist?
Also das ist auch meine Erfahrung, wenn man mit großen Unternehmen in Deutschland spricht, die wissen teilweise noch nicht mal, wie viel Rechenkapazität sie denn Stand heute verwenden, weil das über verschiedene Abteilungen verteilt ist und niemand trackt das so wirklich, also geschweige denn zu sagen, was brauchen wir denn plausiblerweise in 3 Jahren. Das Schöne beim Thema Rechenkapazität ist, dass, glaube ich, man diese Fragen gar nicht beantworten muss, um jetzt politisch die Entscheidung zu treffen, ja, wir brauchen mehr Rechenkapazität. Zum einen, weil ich vorher von Epoch diese Zahlen genannt habe, die globale Nachfrage, die wächst so viel schneller als das Angebot und wir so weit hinterher sind, also Europa kontrolliert ungefähr 5% der globalen Rechenkapazität, während 80% in den USA steht. Also wenn der Gap so groß ist, dann müssen wir hier wirklich ganz schön viele Rechenzentren bauen, bevor man da auch nur in die Nähe einer Überkapazität oder so kommen würde. Und der zweite Vorteil ist, wie gesagt, es ist eine Grundlagentechnologie, wenn wir jetzt in Deutschland hier Rechenzentren bauen und dann irgendwie doch feststellen würden, ah, das ist jetzt ein bisschen mehr, als was unsere Industrie eigentlich benötigt, dann ist es überhaupt kein Problem, weil dann gibt's genug Leute weltweit, die sehr dringend diese Rechenkapazität brauchen, an die man das dann verkaufen kann. Und das ist ja genau das, was gerade SpaceX und auch Meta machen. Also die haben halt wahnsinnig viele Chips gekauft, riesige Rechenzentren in kurzer Zeit hochgezogen und merken jetzt aber, wie ich das vorhin gesagt habe, dass sie bei der Frontier-Modellentwicklung mit OpenAI und Anthropic eigentlich nicht mehr so wirklich mithalten können. Und deswegen machen sowohl Meta als auch SpaceX jetzt gerade eigentlich so einen strategischen Wechsel, dass sie sagen, naja, dann vermieten wir diese Rechenkapazität jetzt zu einem sehr hohen Preis an die, die es besonders dringend gerade brauchen. Und die Margen sind irre hoch. Das heißt, also das ist wirklich das geringste Problem, dann irgendjemand auf der Welt zu finden, der sehr bereit sein wird, die Rechenkapazität zu einem guten Preis irgendwie bei einem dann abzukaufen.
Interessanterweise, einige Kritiker nehmen genau das als Grund, um zu sagen, ja, das ist quasi so der Anfang des Endes, wenn die Leute merken, ich habe zu viel sozusagen eingekauft, ich habe gar keine Verwendung mehr dafür und verkaufe es dann jetzt lieber, anstatt das selber zu nutzen. Ich bin da tatsächlich eher skeptisch, weil ich glaube, dass es tatsächlich alles andere als trivial ist, diese Frontier-Modelle zu trainieren und wirklich vorne mitzuhalten und hast es als strategischen Wechsel bezeichnet, aber siehst du da, wie siehst du das? Also ist es berechtigte Kritik zu sagen, okay, vielleicht haben die da doch etwas übertrieben und jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass wir eine Überkapazität haben, wenn Meta und Co. ihre teuer gekaufte Hardware jetzt vermietet, anstatt sie selber zu nutzen?
Nee, also dieses Szenario sehe ich gar nicht. Also wenn wir eine Überkapazität hätten, dann müsste ja der Preis von Compute gerade runtergehen, weil wir zu viel davon haben. Und was wir sehen, ist ja das Gegenteil davon. Also es gibt ganz schöne Kurven zu, wenn man sich einen Nvidia H100-Chip anschaut. Der ist relativ alt, also der wurde 2022, glaube ich, auf den Markt gebracht. Und der Mietpreis für diesen Chip, der fängt gerade wieder an zu steigen, weil die Leute so dringend nach Rechenkapazität suchen, dass sie selbst einen 4 Jahre alten Chip noch irgendwie sehr gerne mieten. Und das hat man ja auch bei SpaceX gesehen, also die jetzt ihr Colossus, das ist das riesige Rechenzentrum in Memphis, jetzt an Anthropic vermieten für einen irren Preis, ich glaube 1 Milliarde im Monat oder so, das ist so wahnsinnig viel Geld. Und daran merkt man eben, also die können sich dann aussuchen, an wen sie das vermieten. Und es ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Es gab so eine Headline in den USA letztens, dass irgendwie 50% aller angekündigten Rechenzentren dann doch nicht realisiert werden, weil dann irgendwie die Financials nicht stimmen oder man merkt, man braucht es gar nicht. Und dann haben Leute von Semi-Analysis, die auch so sehr renommiert in diesem Hardware-Markt sind, sich das mal genauer, diese Headline angeschaut und gemerkt, die war total irreführend, weil es so ist, dass halt manchmal so eine Neocloud, so dann kündigen die irgendein Rechenzentrum an, aber das war sozusagen von vornherein nicht belastbar. Und wenn man sich sozusagen nur die wirklich erfahrenen Unternehmen, Rechenzentren, Entwickler anschaut, also die bauen ihre Sachen und die bauen das, was angekündigt sind. Und da ist das nicht so, dass dann die Hälfte davon nicht realisiert wird. Und das ist wieder auch so ein, man in Europa, wir also lechzen wirklich nach so irgendwas, woran man festmachen kann, dass das in den USA dann doch irgendwie implodieren wird. Und ich verstehe total so den Impuls dahinter, dass man sagt, ja, wir sind halt so weit hinterher, das wäre einfach wahnsinnig gut, wenn die USA sich daran verschlucken und wir merken, das war irgendwie alles nur so ein Fiebertraum und wir können hier unser Leben dann einfach so munter weiterführen, obwohl wir diese Investition irgendwie nicht gemacht haben. Aber ich glaube, es wird einfach nicht so kommen und die unbequeme Wahrheit, der wir ins Auge sehen müssen, ist, dass dieser Skalierungswettbewerb in den USA einfach weitergehen wird. Und ich glaube, so ehrlich müssen wir da gerade mit uns sein und dann nicht so irgendwie nach dem nächsten Strohhalm greifen, der irgendwie, wo wir uns eine Geschichte erzählen können, dass wir irgendwie, obwohl wir so hinterher sind, dass dann doch irgendwie alles für uns gut ausgehen wird.
Also wie gesagt, ich bin da ganz bei euch und habe das auch so im Bauchgefühl, ohne das jetzt, sag ich mal, immer sehr auf belastbare Zahlen direkt setzen zu können. Aber ihr habt da ja sehr, sehr intensiv recherchiert und allein, was du jetzt ja hier alles aufgeführt hast, Semi Analysis, Epoch AI, die ganzen Studien, die da durchgeführt werden, die zeichnen ja ein ganz anderes Bild. Wie waren denn so die direkten Reaktionen, als ihr Europe 2031 veröffentlicht habt? Wer ist da so auf euch zugekommen und was waren da so die unterschiedlichen Stimmen?
Also wir waren schon einfach total überrascht und auch überwältigt von der Resonanz, die wir dafür bekommen haben. Also da haben wir einfach nicht mit gerechnet. Ich habe gerade mal geschaut, wir hatten jetzt 1 Million Menschen, die auf der Website waren. Das haben alle großen europäischen Zeitungen darüber berichtet. Und vor allem haben uns wahnsinnig viele Leute geschrieben. Also einfach so aus der Bevölkerung, irgendwie Leute aus Kroatien oder Südkorea, die angeboten haben, das Szenario in ihre Landessprache zu übersetzen oder einfach ihre Hilfe angeboten haben, was irgendwie total schön zu sehen war. Aber eben auch viele Leute aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik, die ja, gesagt haben, so endlich sagt's mal jemand, das sind genau die Szenarien, vor denen wir uns auch sorgen und können es aber vielleicht nicht immer so in der Klarheit aussprechen. Es ist gut, dass es jetzt gemacht wird. Und mein Gefühl ist schon seit eigentlich 3 Jahren jetzt das erste Mal, dass wir in Europa so ein Momentum haben, diese Sachen jetzt wirklich so in den konkreten politischen Prozess zu übersetzen. Und das ist eben was, wo wir gerade daran arbeiten. Wir haben ja jetzt sehr so diesen Wake-up-Call, dieses Negativszenario mal aufgezeichnet. Und ich glaube, das brauchte man auch. Aber jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie kann man das jetzt in so eine konkrete KI-Strategie für Deutschland, für Europa übersetzen, die dann sagt, so das sind die 5 Sachen, die wir jetzt machen müssen. Und das muss, glaube ich, jetzt passieren, aber es muss auch auf eine Art passieren, wo man dann jetzt nicht in 3 Monaten wieder sagt, ah, jetzt haben wir wieder ein anderes Thema, dann auf einmal wieder irgendwie Spritpreise und dann gibt es den Irankrieg. Und es passieren ja auch immer dauernd Sachen in der Welt, die dann auf den ersten Blick erstmal dringlicher erscheinen und wo ich auch total verstehen kann, dass politisch Verantwortliche dann erstmal darauf eine akute Antwort formulieren müssen. Aber diese Herausforderung bei KI, die werden uns halt weiter einholen und wir haben darüber gesprochen, die Realität holt uns da ein schneller, als dass man solche Szenarien schreiben kann. Und da müssen wir einfach in Deutschland auch besser darin werden, ein bisschen langfristiger zu denken. Und langfristig heißt bei KI ja eigentlich so, was passiert in den nächsten 1-2 Jahren? Also sind ja eben nicht Entwicklungen, die sich jetzt über 50 Jahre oder so entwickeln. Das ist ja einfach deutlich schneller als das.
Du hattest ja schon gesagt, eine große Herausforderung, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Ausbau forcieren, aber wir wollen tatsächlich auch konkurrenzfähige Modelle trainieren, ist das ganze Thema Talente. Talente, die jetzt häufig tatsächlich in den USA angesiedelt sind oder natürlich auch in Asien, in China. Es gibt natürlich viele, die sagen, ja, aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit Mistral in Frankreich oder Aleph Alpha, die jetzt mit Cohere in Kanada fusioniert sind. In Frankreich gibt es natürlich auch noch andere Players oder Qt.ai. Das sind so kleinere Labs, die dann mir auch mal über den Weg laufen. Haben die überhaupt eine Chance oder was wäre aus deiner Sicht die richtige Strategie?
Also ich glaube nicht, dass die paar wenigen Unternehmen, die wir in Europa gerade haben, wie Mistral und Co., dass die gerade eine Chance haben, in dem Wettbewerb um die Frontiermodelle mitzumachen. Und ich glaube, wenn man die Unternehmen fragt, die würden da auch nichts anderes sagen. Und man sieht das auch bei Mistral gerade, dass die ihren Fokus so ein bisschen verschieben, eher so auf Anwendungsebene und Beratung, so ähnlich wie Aleph Alpha das auch damals gemacht haben. Oder dass man dann sagt, wir machen jetzt ganz spezifisch was für den Public-Sektor-Kunden oder so. Aber ich glaube, die geben sich da auch keine Illusionen hin. Und die sind da teilweise realistischer, als wenn man jetzt mit Leuten in der Politik spricht, die dann doch noch irgendwie denken, ah ja, vielleicht ist Mistral jetzt der große Wurf oder so. Das heißt also, Stand heute kann das nicht unsere Wette sein, um irgendwie Zugang zu Frontiermodellen zu bekommen. Das heißt, die müsste man ja irgendwie so um den Faktor 100 irgendwie stärker befähigen mit allem, was irgendwie dazugehört. Und dazu müsste man, du hast gesagt, die Talente, die sind halt einfach in den USA. Und da sind ja wahnsinnig viele Leute aus Deutschland, aus Europa, die bei den führenden KI-Unternehmen forschen, also die wir irgendwie an unseren Unis hier ausgebildet haben und die dann aber in den USA rübergehen, weil da ist halt das Kapital, da ist die Rechenleistung, da sind die ganzen Rahmenbedingungen halt einfach besser. Und wenn wir sagen, wir wollen eigene Frontiermodelle bauen, dann müssen wir halt den Leuten irgendeinen Pitch machen, dass die sagen, okay, dafür komme ich jetzt zurück nach Europa. Und das ist völlig klar, dass das nur geht, wenn es auf der höchsten Regierungsebene einen absoluten Buy-in dafür gibt. Also in Frankreich haben wir das damals gesehen, dass irgendwie Macron persönlich dann so Leute aus Frankreich, die im Silicon Valley forschen, angerufen hat und gesagt hat, so Leute, wir brauchen euch hier. Und das ist so wirklich das Level, was man dann irgendwie machen muss. Und ich glaube, man sieht es auch gerade in Deutschland. Die Bundesregierung hat ja jetzt angekündigt, ein AI Security Institute zu gründen, also so ein Forschungs- und Beratungsinstitut, wo einfach so top technische Leute sowas wie strategische Vorausschau machen und die Bundesregierung so permanent dazu updaten, was jetzt die relevanten Trends bei KI sind, was auch Risiken sind, worauf man sich vorbereiten muss. Und da ist eben die Talentfrage auch total entscheidend, weil da willst du halt auch irgendwie die Leute aus den Frontier-Unternehmen haben, die wirklich sozusagen wissen, was an der technischen Speerspitze gerade passiert. Und wenn man denen jetzt aber ein Angebot macht, irgendwie kommt doch nach Saarbrücken zu einer Bundesbehörde, wo ihr irgendwie ein Beamtengehalt verdient bei Leuten, die irgendwie 6- oder 7-stellig im Silicon Valley verdienen. Und wenn ihr ein MacBook haben wollt, dann müsst ihr erstmal einen Antrag stellen und das dauert dann 6 Monate, bis das bewilligt wird. Also das ist ja so vollkommen klar, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist wieder so dieses, also man versteht in der Bundesregierung jetzt, man muss was machen, man tut auch was, aber es ist dann immer so, um einen großen Faktor bleibt es dann hinter dem zurück, was man braucht, damit es wirklich gut funktioniert und man sich als Deutschland irgendwie nicht auf internationaler Ebene auch so ein bisschen blamiert.
Was ist denn deine persönliche Motivation? Warum bist du nicht in den USA und forschst da an den Frontiermodellen mit, sondern kämpfst hier in Deutschland, in Europa dafür, dass wir den Anschluss nicht verlieren?
Also ich persönlich lebe einfach gerne in Europa und hätte nicht so viel Lust, in den USA irgendwie meinen Lebensmittelpunkt zu haben, weil das so aus kulturellen Gründen, ja, liegt mir das so ein bisschen fern. Und es braucht auch einfach Leute, die diese Arbeit hier in Europa machen. Und wir haben in diesem ganzen KI-Politik und Forschungsspace auch ein Riesenproblem mit Braindrain, dass halt Top-Leute dann lieber nach London oder nach Washington oder nach San Francisco gehen, weil sie da einfach näher an den Themen dran sind und auch die Nachfrage für deren Beratung auch größer ist. Also ich habe gute Kollegen, die sind Deutsche und die sagen mir, also ich werde häufiger von der japanischen und kanadischen und US-Regierung nach Einschätzung gefragt als von meiner eigenen Regierung. Und das ist natürlich eine absurde Situation und führt dann dazu, dass Leute sagen, ich habe keine Lust, da irgendwie in Berlin rumzusitzen und am Ende interessiert die Leute eigentlich gar nicht so sehr, was ich da in Arbeit mache. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und gleichzeitig müssen Leute diese Arbeit ja auch hier machen. Also Deutschland ist halt immer noch ein international gesehen nicht ganz irrelevantes Land. Wir sind eine der größten Volkswirtschaften und wenn man halt nicht will, dass die Entscheidungen über unser aller Zukunft allein in den USA und China getroffen werden, weil die halt diese Technologie kontrollieren, dann muss es auch Leute geben, die in den Middle Powers diese Arbeit machen und das motiviert mich persönlich halt sehr stark, weil so eine Sorge, die mich total umtreibt, ist halt so dieses Thema Machtkonzentration. Ich will nicht, dass eine Technologie, die Grundlage für alles sein wird, kontrolliert wird von einem einzelnen Unternehmen oder von einem einzelnen Staat. Und das ist aber eben genau die Entwicklung, die wir gerade sehen. Und deswegen ist es total wichtig, dass Europa da wieder mehr Handlungsspielraum gewinnt. Und dafür muss man eben auch hier sein und hier die Arbeit machen.
Ja, du sprichst mir tatsächlich in dem Punkt aus der Seele. Ich habe da sehr ähnliche Ansichten und ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass du dich zusammen mit vielen anderen so sehr für das Thema einsetzt. Wie siehst du denn so deine nächsten Wochen und Monate? Ich hoffe tatsächlich, dass du viele Termine hast mit Politik und Wirtschaft. Was sind so deine Ziele für die nahe Zukunft?
Also unser Ziel ist jetzt wirklich eine positive Vision zu entwickeln, was Deutschland und Europa jetzt bei KI machen müssen. Das machen wir zum einen auf einer relativ technischen Ebene, also da bewegen wir uns wieder ein bisschen weg jetzt von dem bildlichen Szenario, sondern schreiben eher so ein klassisches Policy Paper mit den, weiß ich nicht, 17 Empfehlungen, was jetzt irgendwie auf politischer Ebene passieren muss. Und gleichzeitig ist mir aber gerade total wichtig, dass aus dieser so Experten-Community auch so ein bisschen rauszuholen, weil die Herausforderung, vor der wir stehen, die ist so riesig, dass völlig klar ist, dass man das nur machen kann, wenn so alle gesellschaftlichen Stakeholder da auch an Bord sind. Das ist die Politik, das sind die Unternehmen, das ist die Zivilgesellschaft, das ist die Forschung. Und was so ganz schlimm wäre, ist, wenn jetzt die ganzen Interessengruppen in Deutschland dann anfangen, irgendwie so in verschiedene Richtungen zu rennen und dann irgendwie sagen, ja okay, wir sind jetzt in so einer Krisensituation, jetzt müssen wir nur noch irgendwie unsere eigene Haut retten. Und das ist so das Gegenteil von dem, was wir brauchen, weil das halt so eine wahnsinnig breite gesellschaftliche Transformation erfordert. Das heißt, das ist was ich jetzt die nächsten Monate machen will, einfach mit total unterschiedlichen Gruppen aus unterschiedlichen Sektoren zu sprechen und da einerseits die Dringlichkeit zu vermitteln, dass was passieren muss, aber auch gemeinsam darüber zu überlegen, was ist denn jetzt die richtige Strategie, weil das am Ende auch nicht eine rein technische Frage ist, sondern das ist eine Frage, welche gesellschaftlichen Prioritäten wollen wir setzen, wie viel sind wir bereit zu investieren, wie entscheiden wir, welche Trade-offs, welche Risiken wollen wir auf jeden Fall vermeiden und welche Risiken sind wir überhaupt bereit, an anderer Stelle einzugehen. Da braucht es einfach so eine breite Konversation drüber. Und ich nehme jetzt so aus der Bundesregierung, also in den Ministerien, da gibt es jetzt viele Leute, die das also total supporten, was wir machen, auch aus der Wirtschaft. Und die sagen, ja, lass uns das jetzt zusammen angehen. Was noch so ein bisschen fehlt, ist, dass es auf der allerhöchsten Ebene, also Richtung Kanzleramt, ankommt. Und es ist in Deutschland halt einfach so, dass wenn man ambitionierte Politik machen will, dann geht das halt nur mit Buy-in von ganz oben. Und solange irgendwie Friedrich Merz und Lars Klingbeil nicht sagen, wir machen das jetzt zu einer Priorität und auch die Ministerien ermächtigen, das dann umzusetzen, wird es sozusagen allein aus der Arbeitsebene heraus, kann das auch nicht entstehen.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dir und euch, dass ihr da Gehör findet. Und ich habe die große Hoffnung, dass da jetzt wirklich ein großes Aufwachen stattfindet und wir gute Strategien in Gang setzen, dass wir sagen, wir sind auf allen Ebenen vorbereitet und versuchen auf allen Ebenen zu arbeiten, um einfach diesen Hebel zu haben, langfristig gesehen, diesen Hebel, dass wir weiter mitdiskutieren können, dass wir Zugang haben können. Werdet ihr denn versuchen, da auch so regelmäßige Updates zu bringen, um mal die Vision, also euer Szenario gegenüber der Realität so immer mal wieder gegenüberzustellen?
Ja, also wir haben so ein paar Ideen, wie man jetzt daraus noch irgendwie so ein Follow-up oder ein Sequel irgendwie bauen könnte. Und ja, jetzt wie wir gestern gesehen haben, dass jetzt auch China über Zugangsrestriktionen nachdenkt. Das sind dann die Sachen, ja, zu denen wir dann auch irgendwie posten und das irgendwie einordnen, wie das zu unserem Szenario passt. Also das ist auch eine der Sachen, die wir jetzt für die nächsten Monate vorhaben.
Ich halte auf jeden Fall die Augen offen und freue mich über jedes Update. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Thema ist natürlich hochkomplex. Wir könnten da jetzt noch in beliebiger Tiefe drüber diskutieren, über die verschiedenen Aspekte. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft ist rübergekommen. Und ich drücke dir, wie gesagt, die Daumen, dass das Gehör findet. Und wir packen auch die ganzen Links natürlich in die Shownotes, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen hier dann wirklich das alles mal nachlesen können oder auch nachhören können.
Vielen Dank, Tommy. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Mach's gut.
Ciao.